Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, erstmal von meiner Seite auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Albrecht Müller für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier und ich freue mich, dass Sie natürlich auch so zahlreich an diesem wunderschönen Sonntag, wo man nun wirklich ganz viel anderes auch hätte machen können, hierher gekommen sind. Ich hoffe, dass es sich für Sie auch wirklich eine interessante, produktive Diskussion ergeben wird. Und deswegen fange ich jetzt gleich mal mit ein paar vielleicht provokativen, aber vielleicht auch nachdenkensregenden Thesen an. Wir haben uns ja eine ganze Weile darüber unterhalten, welches Thema wir heute setzen. Wir haben uns dann auf das Thema verständigt, echte Leistung muss sich wieder lohnen, Wegmarken für eine produktive und gerechte Wirtschaftsordnung. Wenn man das Zweite vielleicht noch irgendwie einer linken Rednerin eher zubilligt, ist es eher selten, dass man als Linke zu dem Thema Leistung muss sich wieder lohnen eingeladen wird und dazu auch referiert. Ich halte das für falsch, dass es so selten ist, weil ich glaube, dass es wirklich eine der, ja, muss man schon sagen, dreistesten Lügen der heutigen Wirtschaftsordnung ist, dass sie sich auf die Fahnen schreibt, eine Leistungsgesellschaft zu sein. Ich meine, das, was wir heute haben, ist alles andere als eine Leistungsgesellschaft. Und ich finde auch, als Linke, als Sozialistin, sind Begriffe wie Leistung nichts Negatives, sondern im Gegenteil. Man muss sich mal angucken, was heute tatsächlich an Leistung oder an sogenannter Leistung belohnt wird und was nicht. Und welche unglaubliche Heuchelei zum Beispiel auch dahinter steht, wenn eine Partei wie die FDP mit solchen Slogans Wahlkampf macht, weil sie wirklich in ihrer Politik alles dafür getan hat, dass Leistung, nämlich die Leistung derer, die wirklich den Reichtum der Gesellschaft erarbeiten, sich eben nicht lohnt, weil sie immer weniger von diesem Reichtum abbekommen. Um das festzustellen, kann man sich zunächst mal einfach angucken, wie dieser tolle Aufschwung, den uns ja die Regierung täglich erläutert, wie großartig er ist. Manchmal hat man auch das Gefühl, sie reden deswegen so viel vom Aufschwung, weil sie vielleicht Sorge haben, wenn sie das nicht ständig betonen, dass wir einen ganz grandiosen Aufschwung in Deutschland haben, dass viele Leute das vielleicht auch nicht merken würden, weil das hat eben auch mit der Spezifik dieses Aufschwungs zu tun. Die Leistung, die sich heute vor allem lohnt, ist die Leistung, Eigentümer von Betriebsvermögen zu sein, Eigentümer von großen Aktienpaketen, Eigentümer von großen Geldvermögen. Wenn man das als Leistung betrachten möchte, solche Eigentümer zu sein, diese Leistung lohnt sich. Aber man muss, denke ich, da schon sehr mit einem Fragezeichen versehen, wie viel Leistung dahinter steht, wenn man sich beispielsweise anguckt, dass ein erheblicher Teil solcher Vermögen eben schlicht ererbt und von einer Generation zur nächsten weitergegeben wurde. Zu den Daten, zu den Fakten, die Gewinne der Unternehmen sind im letzten Jahr in Deutschland um 13% gestiegen. Dieses Jahr wären es wahrscheinlich nochmal gut 5% plus. Und wenn man sich nur die ganz großen Unternehmen, die Konzerne anguckt, die DAX-Konzerne, dann ist das Plus noch wesentlich größer. Entsprechend langfristig ist der Trend ganz ähnlich. Wir haben seit der Jahrtausendwende eine Zunahme von Unternehmensgewinnen von 56%. Das heißt, über 10 Jahre plus 56, in realer Kaufkraft gerechnet plus 35%. Das lohnt sich dann tatsächlich, wenn man solche Gewinne, wenn man darauf Zugriff hat. Wunderbar sieht es auch für diejenigen aus, die Aktien haben. Die Dividendenausschüttungen sind seit Jahren auf extrem hohem Niveau. Sie sind auch in diesem Jahr schon wieder, sozusagen haben die Vorkrisenniveaus langsam auch wieder erreicht. Aber selbst in der tiefsten Krise haben die großen DAX-Konzerne jedes Jahr gut 20 Milliarden an Dividenden ausgeschüttet. Also in einer Zeit, wo der Staat sozusagen die Kurzarbeitergeld mitgezahlt hat, wo sie so taten, als hätten sie eigentlich keine Mittel, haben sie 20 Milliarden ausgeschüttet an Dividenden, sowohl 2009 als auch 2010. Da waren es dann schon wieder etwas mehr. Entsprechend ist das private Vermögen immer weiter angeschwollen. Wir haben jetzt ein privates Geldvermögen in Deutschland von immerhin fast 5 Billionen Euro. Das heißt, 5.000 Milliarden Euro haben private Haushalte in Deutschland auf der hohen Kante. Und auch bei den Vermögenszuwächsen ist interessant, dass die Krise denen so gut wie nichts anhaben konnte. Also wir haben auch im Jahr 2009, 2010 in jedem Jahr einen gewaltigen Vermögenszuwachs von gut 200 Milliarden gehabt. Also während die Wirtschaft eingebrochen ist um fast 5%, sind seltsamerweise die Vermögen, oder auch nicht seltsamerweise, das hat eben auch was mit Verteilung in diesem Land zu tun, sind entsprechend angestiegen. Nun soll ja nicht bestritten werden, dass auch ein Teil solcher Vermögen, seines Aktien, seines Geldvermögen, seines auch Betriebsvermögen, natürlich auch auf persönlicher Leistung beruht. Aber ich gucke mir dann immer so Untersuchungen an. Für Deutschland gibt es leider wenig. Für die USA gibt es eine, die sehr genau nachvollzieht, wie die Vermögensbildung sich sozusagen gestaltet hat. Und die kommt zu dem Schluss, dass 80% des gesamten Vermögens tatsächlich auf Erbschaft beruht, wenn man mit einrechnet, dass Vermögen ja auch aus vorhandenem Vermögen gebildet wird. Und wenn man das mit dazu rechnet, für die USA 80% des Vermögens ererbt. Ich denke, dass diese Zahlen tatsächlich für Deutschland auch nicht so abwegig sind. Eins kann man zumindest ausschließen, dass die gewaltigen Vermögenszuwächse auf Arbeitseinkommen wesentlich beruhen. Einfach schon deswegen, weil die Arbeitseinkommen sich in Deutschland eben in den letzten Jahren wirklich jämmerlich entwickelt haben. Wir haben derzeit ein reales Arbeitseinkommen, das um 4,5% unter dem Niveau der Jahrtausendwende liegt. Also wie gesagt, auf der einen Seite in realer Kaufkraft 35% mehr Gewinn, auf der anderen Seite in realer Kaufkraft 4,5% weniger Arbeitseinkommen, also Einkommen derer, die tatsächlich die Leistung erbringen, indem sie nämlich alle Güter, die dieses Land produziert, exportiert oder auch hier verkauft, herstellen. 4,5% weniger. So, dass diese enorme Diskrepanz existiert, ist durchaus nicht nur dem wild gewordenen Renditetrieb großer Unternehmer zugute zu schreiben, sondern das hat natürlich sehr, sehr viel mit Politik zu tun. Interessant ist ja auch, dass es eine derartige Diskrepanz tatsächlich in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik ja nie gegeben hat. Also in früheren Zeiten war es ja in der Regel schon so, wenn die Wirtschaft einigermaßen sich gut entwickelte, dass dann auch die Löhne einigermaßen stiegen. Zwar immer die Gewinne immer mehr, aber die Löhne immerhin mit. Und wenn die Wirtschaft sich schlecht entwickelte, dann gingen auch sozusagen die Gewinne und auch die Vermögenseinkommen nach unten. Das hat sich völlig verkehrt, das hat sich völlig divergent entwickelt. Und das ist, denke ich, ganz konkret ein Produkt der Politik, die wir in den letzten 10, 15 Jahren in diesem Lande gehabt haben. Eine Politik, die, das muss man dann der Ehrlichkeit halber natürlich auch sagen, nicht nur die FDP verbrochen hat, sondern im Grunde sämtliche Bundesregierungen, die wir in den letzten Jahren in Deutschland gehabt haben. Weil diese extreme Divergenz, die eben gerade dazu führt, dass Leistung, Arbeitsleistung sich nicht mehr lohnt, ist ein Ergebnis zum Beispiel der gesamten Deregulierungen des Arbeitsmarktes, dieser explosionsartigen Ausweitung des Niedriglohnsektors, der Deregulierung der Leiharbeit. Das hat Albrecht Müller ja schon angesprochen, wer da sozusagen seine Finger im Spiel hatte und sich jetzt dafür belohnen lässt, in einer solchen Leiharbeitsfirma seine Brötchen zu verdienen. Das ist ja auch immer relativ erschreckend, wie durchschaubar Korruption in der Politik vielfach jetzt eigentlich sich manifestiert. Also man macht das eine und dann ist man nicht mehr sozusagen im politischen Amt, dann wird man von den entsprechenden Lobbys mit einem Aufsichtsratsposten oder ähnlichen Mandaten belohnt. Also Deregulierung der Leiharbeit als einen der Punkte, natürlich auch andere Deregulierungen des Arbeitsmarktes. Also man sieht ja nur den Boom der Minijobs. Also wenn man zum Beispiel jetzt die Arbeitslosenzahlen, die ja auch vielfach so gefeiert werden, wir haben so wenig Arbeitslose, wenn man da ein bisschen hinter die Kulisse blickt, ist es ja nicht nur so, dass die Statistik wirklich sehr gefälscht wird, sondern es sind eben auch massenhaft Arbeitsplätze im Minilohnsektor entstanden, also im Minijobsektor entstanden, also solche Jobs, von denen einfach Menschen auch überhaupt nicht leben können und entsprechend eben auch für ihre Leistung nicht belohnt werden. Das steckt ja am Ende dahinter. Genauso ist es natürlich geradezu pervers, wenn Parteien Leistung großschreiben und sich gegen die Einführung eines Mindestlohnes wehren, was ja bei der FDP und auch bei der CDU zumindest zu großer Mehrheit nach wie vor der Fall ist. Also auch das müsste man ganz klar sagen. Also wer will, dass sich Leistung lohnt, der müsste im Grunde auf schnellstem Wege in diesem Lande einen Mindestlohn einführen. Und zwar einen Mindestlohn, das ist ja interessant, das hat die Bundesregierung kürzlich selbst bestätigt, wenn die Löhne unter 10 Euro die Stunde sind, dass dann Altersarmut vorprogrammiert ist. Das heißt tatsächlich, ein Mindestlohn von 10 Euro wäre ein dringendes Erfordernis, gerade auch wenn man sagt, Leistung soll sich lohnen. Dann bitteschön, sollen Leute eben auch nicht für Hungerlöhne arbeiten. Also wäre das sozusagen von heute auf morgen machbar politisch, um tatsächlich auch Hungerlohnsektoren zu reduzieren. Das alles Das alles wäre Politik, die tatsächlich etwas dafür tun würde, dass sich Leistung wieder lohnt. All das findet nicht statt. Und auch noch einen Punkt muss man bei der Debatte um Leistung, auch wenn es scheinbar gar nicht dazugehört, finde ich, miterwähnen. Das ist das ganze System Hartz IV. Hartz IV ist auch ein System, das Leistung demotiviert und das ein richtiger Motor für Lohndumping in Deutschland geworden ist, und zwar aufgrund dieser extremen Repressionen, die mit Hartz IV verbunden sind, weil das ist im Grunde politisch sanktioniertes Lohndumping. Also Menschen werden mit Hartz IV dann eben gezwungen, ihre Arbeitskraft immer billiger zu verkaufen. Und daraus ergibt sich eben auch ganz klar, wer will, dass sich Leistung, Arbeitsleistung wieder lohnt, der muss klar sagen, dieses Hartz-IV-System ist weg. Wir brauchen wir eine ordentliche Arbeitslosenversicherung, die sich auch am vergangenen Einkommen orientiert. Und es müssen vor allem all diese Zwangsmaßnahmen und all diese Druckmaßnahmen, die Menschen dazu zwingen, untertariflich bezahlte Arbeit, Arbeit weit unterhalb ihrer Qualifikation anzunehmen, das müsste endlich aufhören. Das wäre ein Erfordernis einer leistungsorientierten Politik und nicht das, was die FDP und andere demagogisch betreiben, dass sie Menschen mit schlechtem Einkommen ausspielen gegen Hartz-IV-Beziehende, die ja oft alles dafür tun, dass sie eine Arbeit bekommen und eben auch keine finden. Das gehört ja auch zu den Wahrheiten nach wie vor des Arbeitsmarktes in Deutschland. Es war wahrscheinlich noch nie so schwierig wie gegenwärtig, eine ordentlich bezahlte Vollzeitarbeit zu bekommen in Deutschland, trotz aller sogenannten Jobwunder, die wir jetzt hier in diesem Lande haben. Also kann man schon zusammenfassen, allein die Arbeitsmarktpolitik und die Sozialpolitik, die wir in dem Land in Deutschland haben, ist leistungsfeindlich, ist gegen die gerichtet, die Arbeitsleistung bringen oder eben auch Arbeitsleistung bringen wollen. Das ist auch noch eine interessante Zahl. Wir haben nach einer Untersuchung des Statistischen Bundesamtes insgesamt 8 Millionen Menschen, die angegeben haben, sie würden gern wesentlich mehr arbeiten, als sie die Chance haben. Also das ist sozusagen die Kontrastzahl zu den angeblich nicht mal mehr 3 Millionen Arbeitslosen. 8 Millionen Menschen, die sagen, ja, sie würden gern, aber sie kriegen keine, sie haben nur eine Teilzeitarbeit, sie haben nur einen Minijob, sie kriegen keine Arbeit. Die würden gern mehr machen und haben heute die Chance nicht dazu. Der zweite Schwerpunkt, der bei der Frage Leistung und leistungsgerechte Bezahlung, auch leistungsmotivierende Politik, finde ich, angesprochen werden muss, ist die Steuerpolitik. Wir haben seit Jahren, und da ist leider eben auch kein Unterschied in den verschiedenen Bundesregierungen, die wir seit 99 haben, wir haben eine Steuerpolitik, die nicht Menschen, die Arbeitsleistung erbringen, begünstigt, sondern die es ihnen immer schwerer macht und die gerade die begünstigt, die Einkommen aus Quellen beziehen, die eben nicht auf Leistung beruhen. Ein ganz eklatanter Schritt in diese Richtung, der, finde ich, viel zu wenig öffentlich diskutiert wurde, ist damals unter der Großen Koalition unter Steinbrück eingeführt worden. Das war die Abgeltungssteuer oder ist die Abgeltungssteuer. Das heißt, mit der Abgeltungssteuer ist quasi beschlossen worden, Menschen, die Kapitaleinkommen beziehen, können per se weniger Steuern zahlen als Menschen, die Arbeitseinkommen beziehen, zumindest wenn sie nicht ganz klägliche Einkommen haben. Weil die Abgeltungssteuer ist limitiert auf 25%. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass es dort einen richtigen Wegbruch von Einnahmen gegeben hat. Vorher mussten natürlich gerade Leute, die sehr viele Kapitaleinkommen bezogen haben und die richtig großen Einkommen in diesem Land sind ja Kapitaleinkommen. Das sind ja dann Millionären, multimillionäres Einkommen. Dass diese Einkommen sozusagen, die vorher immerhin zum Spitzensteuersatz versteuert werden mussten, jetzt nur noch zu 25% versteuert werden, währenddessen der Facharbeiter, so er denn noch ein gutes Gehalt hat, natürlich sofort in Steuersätzen ist, die weit oberhalb von 25% sich bewegen. Das heißt, auch das ist eine ganz klar leistungsfeindliche Steuerpolitik, diese Abgeltungssteuer. Und es ist schon irgendwo auch interessant, dass so etwas dann einfach mal eben so beschlossen wird, auch unter der Ägide eben auch von Parteien, die ja eigentlich so tun, als würden sie irgendwie für Arbeitseinkommen oder besseres Arbeitseinkommen. Und das gilt für die heutige Regierung ganz genauso. Also wie gesagt, auch die FDP schreibt sich das ja auf die Fahnen. Und die Abgeltungssteuer steht aber leider in keiner Weise auf der Streichliste. Und das wäre eigentlich die dringendste Voraussetzung, auch wenn wir jetzt darüber diskutieren, dass der Spitzensteuersatz vielleicht wieder steigen sollte, was ich ja unterstütze. Die ganze Diskussion ist eine Farce, solange die wichtigsten, größten Einkommen überhaupt nicht mehr vom Spitzensteuersatz erfasst werden. Das heißt, dieses Abgeltungssteuer gehört abgeschafft. Auch die gesamte sonstige Steuerpolitik kann man natürlich sagen, auch Eingangssteuersätze wurden leicht gesenkt. Es haben auch Menschen, die arbeiten, von der Steuerpolitik sozusagen ein paar Brosamen mit abbekommen, wobei man meistens ihnen das, was aus der einen Tasche ihnen da gegeben wurde, aus der anderen schon wieder rausgezogen hat. Also per Saldo ist es natürlich nicht so, dass Menschen, die niedrig verdienen, irgendwie privilegiert wurden durch die Steuerpolitik. Aber wo die richtig großen Geschenke verteilt wurden, auch jetzt nochmal unter der schwarz-gelben Regierung, ist natürlich bei der Erbschaftssteuer. Also ganz leistungsgerecht hat man jetzt die Erbschaftssteuer im Grunde so gut wie völlig aufgehoben. Es gibt in Deutschland faktisch, wenn man wirklich reich ist und ein bisschen fantasiereich, zahlt man keine Erbschaftssteuer mehr. Und das sozusagen unter der Ägide einer Politik, die sich Leistung auf die Fahnen schreibt. Also das ist nun sozusagen dann wirklich die Leistung der richtigen Geburt oder wie Warren Buffett das mal ausgedrückt hat, die Gesellschaft der glücklichen Spermien, die sozusagen dann politisch gefördert wird, weil das ist dann die einzige Leistung. Man muss die richtigen Eltern haben, dann kann man quasi steuerfrei, wenn man sehr reich ist, dieses Vermögen auch erben. Natürlich in die gleiche Ecke gehört, was ich auch wirklich einen Unding finden, dass es in einem reichen Land wie Deutschland mit, wie gesagt, 5 Billionen allein Geldvermögen keine Vermögenssteuer gibt. Auch das ist gerade in der Diskussion über öffentliche Defizite, über überschuldete Kommunen und Ähnliches. Da muss man sagen, ja, wenn die wirklich ernsthaft eine Schuldenbremse wollten, eine ordentliche Vermögensbesteuerung, wäre die beste Schuldenbremse, die man sich vorstellen kann, weil das ist richtig Geld, was da reingeholt werden könnte. Das tun sie nicht und wie gesagt nicht, weil sie Leistung fördern, sondern weil sie eben offensichtlich ja nicht darauf aus sind, Leistung zu begünstigen. Und ein weiterer Punkt auch bei der Steuerpolitik, ich will das gar nicht in allen Details jetzt durchdeklinieren, wo es wirklich nicht um Leistung ging, sondern um das ganze Gegenteil, war, dass damals unter Rot-Grün abgeschafft wurde, und das gilt bis heute, eine Besteuerung von Veräußerungsgewinnen. Also damit wurde im Grunde ja auch das Casino in Deutschland erst richtig eröffnet, dass Unternehmen, die im Grunde Anteile verkaufen, damals waren das ja vor allem die deutschen Banken, die noch sehr viele Unternehmensanteile hatten, diese Anteile verkaufen konnten, Millionen, Milliarden Gewinne realisieren konnten und das völlig steuerfrei ist. Auch eine Politik, die nichts mit Leistung, also wenn ein Zugewinn entsteht, dadurch, dass eine Anlage sich vermehrt, hat das ja nichts mit der Leistung dessen zu tun, der diese Beteiligung vorher hatte. Das wurde also auch steuerbefreit und das alles hat natürlich dazu beigetragen, dass die öffentlichen Einnahmen sich ja auch nicht besonders vorteilhaft entwickelt haben. Also dass wir in Deutschland ja auch Schuldenprobleme haben, das ist ja durchaus, auch sollte man in der ganzen Debatte über Griechenland, Portugal und Irland nicht ganz vergessen. Das Thema will ich jetzt hier nicht ausführlich machen, ich will es nur mit einer Nebenbemerkung streifen, weil ich muss sagen, ich bin auch wirklich oft also sowas von genervt, wenn dann Frau Merkel sich hinstellt und irgendwie ihre Demagogie über die faulen Südländer ablässt. Da muss man sich einfach nur angucken, wir haben zum Beispiel in Deutschland eine höhere Schuldenstandsquote als Spanien sie hat. Das muss man einfach nur im Kopf mit drin haben und das ist nicht zuletzt Ergebnis dieser Steuerpolitik und natürlich der Bankenrettung. Alles beides zusammen hat die Schulden so nach oben getrieben. Leistungsmäßig oder leistungsgerechte Politik sieht da eindeutig anders aus. Also sowohl auf der Verteilungsebene, denke ich, gibt es eine ganz klare Schlussfolgerung. Leistung lohnt sich immer weniger und die wirklich absahen, sind eigentlich die, die eben eigentlich nichts leisten, außer dass sie mit ihren Einkommen, mit ihren Vermögen andere für sich arbeiten lassen. Das ist ja der Kern dessen, warum Vermögen, warum Betriebsvermögen gerade auch so viel Zugewinn einbringt. Es ist ja nicht das Geld, was arbeitet, sondern es sind die Menschen in den Unternehmen, die man dadurch für sich arbeiten lässt und von deren Arbeitsergebnis man entsprechend hohe Einkommen bezieht. Und diese Einkommen sind die absolut begünstigten durch die Politik. Das ist aber sozusagen nur die Verteilungsebene. Das ist auch das, wo man meistens, wenn man mit der Linken assoziiert, ja, sie wollen umverteilen. Und man kann das sicherlich dann eben auch so unter der Rubrik fassen, ja, wir wollen eine leistungsgerechtere Verteilung tatsächlich. Und es wäre eine leistungsgerechtere Verteilung, wenn sozusagen die arbeiten, auch mehr Anteil am Volkseinkommen, an dem Bruttoinlandsprodukt hätten. Im Grunde sogar, muss man sagen, eigentlich den eigentlichen Anteil, weil sie ja arbeiten das ja auch. Trotzdem ist diese Ebene, denke ich, sozusagen erstmal nur der Einstieg einer Debatte über eine produktive und leistungsgerechte oder auch kreative Wirtschaftsordnung, effiziente Wirtschaftsordnung, weil die Verteilungsebene ist sozusagen ja nur das Endprodukt. Und was ich noch viel interessanter finde, und deswegen würde ich da jetzt auch gerne in den nächsten Teilen drauf eingehen, ist, wie ist die Wirtschaftsordnung selber konstituiert? Ist sie sozusagen von ihren Strukturen, von ihren Eigentumsverhältnissen so konstituiert, dass sie in sich Produktivität, Kreativität, Effizienz fördert? Oder haben wir nicht gegenwärtig eine Wirtschaftsordnung, die das nicht mehr tut? Und zwar nicht nur, weil die Politik falsche Entscheidungen fällt oder weil wir eine falsche Steuerpolitik haben, sondern weil die wirtschaftlichen Strukturen selber im Grunde darauf hinauslaufen, dass immer weniger, ich will nicht sagen gar nicht, aber immer weniger tatsächlich Produktivität, Effizienz, Innovation gefördert wird. Und das ist die These, die ich hier auch in den Raum stellen möchte. Das habe ich auch in meinem Buch sozusagen als eine der zentralen Thesen. Wenn wir sozusagen über linke Wirtschaftspolitik reden, reden wir meines Erachtens nicht nur über Verteilung oder sollten wir nicht nur über Verteilung reden, sondern wir sollten über die Strukturen der Wirtschaft selber reden und über Veränderungen, die in diesem Bereich dringend notwendig sind, weil meines Erachtens diese wirtschaftlichen Ordnungsstrukturen, die wir gegenwärtig haben, tatsächlich zunehmend antiproduktiv und anti-innovativ wirken. Und dann heißt das eben genau, natürlich ist dann der Kuchen auch nicht mehr so riesig, den man verteilen kann. Er ist immer noch groß, aber er ist sozusagen im Trend nicht so grandios, wie man sich das vorstellt. Und das sieht man natürlich auch weltwirtschaftlich. Also ich rede ja nicht nur über Deutschland, dass wir einfach aus dieser Krise ja nicht wirklich rauskommen, weil diese Wachstumsraten, die wir in Deutschland haben, das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir in den USA ganz offensichtlich schon wieder Rezession. Wir haben in mehreren europäischen Ländern eine auch politisch mit herbeigeführte Rezession, also ein richtiges Bergab. Und ich glaube, das ist zumindest meine Position, wir werden uns auch in Deutschland nicht mehr lange an diesen Wachstumsraten berauschen können, weil dieser Aufschwung ja von vornherein auch wieder nur exportabhängig war. Und wenn das sozusagen das weltwirtschaftliche Umfeld sich derart eintrübt, wie sich das jetzt andeutet, ist hier auch bald wieder zappenduster, weil man ja auch nichts dafür tut, dass im Land selber Kaufkraft, Nachfrage und damit ein selbsttragender Aufschwung entstehen kann. Aber jetzt sozusagen zu den ökonomischen Gründen, die ich sehe, warum die heutige Wirtschaftsordnung, die ich sozusagen Kapitalismus nenne, also ich meine, dass wir in einem Kapitalismus leben natürlich, aber das kann man, da haben auch Albrecht Müller und ich unterschiedliche Diskussionen, ob man diesen Begriff verwendet. Also für mich ist Kapitalismus einfach eine Wirtschaftsordnung, wo einige aufgrund von Eigentum andere für sich arbeiten lassen können. Und der heutige Kapitalismus zeichnet sich noch zusätzlich dadurch aus, dass er diese extrem ausgeweiteten Finanzsektor hat. Und der ist, denke ich, dieser heutige Kapitalismus eben keine wirklich produktive, leistungsfähige Wirtschaftsordnung mehr. Und deswegen finde ich, dass man eine Diskussion auch führen sollte über andere wirtschaftliche Strukturen, über eine andere Wirtschaftsordnung als die, die wir gegenwärtig haben. So, zum einen, wenn man über die Frage Leistungsfähigkeit redet und Produktivität redet, ist natürlich die Entwicklung im Finanzsektor ein ganz entscheidender Punkt, der meines Erachtens verbirgt, dass Leistung und Produktivität nicht mehr gefördert werden. Wir haben auf der einen Seite Banken, die auch jetzt schon wieder im Grunde all die Geschäfte betreiben, die vorher zur Krise geführt haben. Es hat sich ja auch nichts wesentlich geändert. Also das ist ja auch irgendwie das völlig erschütternde Erlebnis dieses extremen Crashs auf den Finanzmärkten gewesen, dass damals ja alle politischen Richtungen, also einschließlich, ich glaube sogar die FDP hat es zumindest in ihren Sonntagsreden mal aufgenommen und die CDU sowieso, also alle haben gesagt, ja, also jetzt darf das nicht so weitergehen wie bisher. Es geht alles weiter wie bisher. Das heißt, das Geschäftsmodell der großen Banken hat sich nicht wesentlich verändert und dieses Geschäftsmodell der großen Banken hat nicht nur den, wenn man es mal sehr höflich ausdrückt, Nachteil, dass die öffentliche Hand immer wieder in die Haftung genommen wird, wenn solche Banken crashen. Und dass sich dieses Geschäftsmodell natürlich auch nur deswegen rentiert, weil sie wissen, dass die öffentliche Hand ihnen eine Rückversicherung gibt. Also das ist ja ganz eindeutig. Natürlich weiß die Deutsche Bank, und das ist sogar interessanterweise so auch in der Wirtschaftspresse kommuniziert worden, als die Deutsche Bank die Postbank übernommen hat. Da ist gesagt worden, na ja klar, jetzt kann die Deutsche Bank sich noch billiger refinanzieren, weil jeder weiß ja, wenn eine Postbank mit Millionen Kleinsparern quasi dazugehört, dass diese Bank sowieso niemand crashen lassen kann. Also die Politik wird diese Bank immer und ewig stützen, weil sie natürlich nicht riskieren kann, dass Millionen Kleinsparer ihr erspartes Vermögen verlieren. Und deswegen hat sich diese Investition in die Postbank mit Sicherheit für die Deutsche Bank schon jetzt ausgezahlt, alleine weil diese Rückversicherung dann richtig Geld bringt, weil sie nämlich billig sich auf dem Kapitalmarkt entsprechend refinanzieren kann. Also die Banken zocken weiter, hat einerseits diesen Effekt, dass die öffentliche Hand auf der einen Seite jetzt noch auf den ganzen Kosten sitzt, die sie in der Vergangenheit für die Rettung der Banken rausgegeben hat und dass sie möglicherweise in absehbarer Zeit auch wieder in ähnliche Probleme kommen könnten. Und da mag jetzt der ein oder andere von Ihnen denken, naja, aber die Deutsche Bank, die hat doch gar nichts gekriegt, die war doch eine der wenigen, die gar nicht. Stimmt alles nicht. Natürlich hat die Deutsche Bank und zwar richtig viel gekriegt. Ich meine, ich berufe mich selten auf Steinbrück als Kronzeugen, aber in dem Fall weiß er, wovon er redet, weil er hat das ja alles gemacht damals, diese Bankenrettung. Und Steinbrück beziffert das Vermögen, das öffentliche Geld, was die Deutsche Bank bekommen hat, auf 20 Milliarden, die sie dadurch bekommen hat, dass andere Banken gerettet wurden. Nämlich die Hypo Real Estate, nämlich die IKB, nämlich auch von den, in den USA zum Beispiel AIG, der große Versicherungsriese. Und klar, wenn eine andere Bank gerettet wird, profitieren ja immer die Banken mit, die wiederum Forderungen gegenüber der Bank haben, die da gerettet wird. So wie jetzt, das ist in der Zahl noch nicht drin, die Rettung von Staaten oder die Stützung natürlich auch von Ländern wie Griechenland oder Portugal oder Irland ja auch nicht bedeutet, dass diese Länder Geld kriegen, sondern dass die Gläubiger dieser Länder Geld kriegen und dadurch sozusagen ihre Anleihen refinanzieren können. Also auch wieder Banken in erster Linie davon profitieren und auch Versicherungen. Das ist ja sozusagen die Logik solcher Bankenrettung. Also auch die Deutsche Bank mit 20 Milliarden auf jeden Fall dabei. Vielleicht sogar noch mit viel mehr, das ist jetzt ein anderes Thema, will ich auch nicht ausführlich streifen, aber ich wundere mich schon, wieso in Deutschland so wenig recherchiert wird, woher eigentlich die Giftpapiere kommen, die zum Beispiel bestimmte Landesbanken in ihren Portefeuilles haben, weil diese Giftpapiere haben ja nicht die Landesbanken kreiert. Also das entschuldigt jetzt gar nicht die Blödheit einzelner sozusagen Manager, die das gekauft haben oder auch die IKB. Aber kreiert wurden diese Papiere als einem der ganz großen Player in dem Feld international, zum Beispiel von der Deutschen Bank. Da ist noch Goldman Sachs und noch ein paar. Und die haben diese Papiere kreiert und es ist inzwischen verbürgt, dass sie gleichzeitig auf den Wertverfall dieser Papiere selber Wetten abgeschlossen haben. Das heißt, sie haben dort Kredite zusammengebastelt, von denen sie wussten, dass sie nichts taugen. Und haben selber richtig Gewinn danach damit gemacht, als der ganze Markt den Bach runterging. In den USA gibt es immerhin zumindest juristische Ermittlungen gegen solche Banken, wie die Deutsche Bank und auch Goldman Sachs. Wird denen auch nicht viel passieren, aber es wird zumindest ermittelt. Was ich wirklich nicht verständlich finde, ist, warum in Deutschland, wo gerade auch die Landesbanken natürlich den öffentlichen Haushalten jetzt sozusagen, WestLB, ganz großes Beispiel, aber es ist nicht die einzige, sozusagen Kosten verursachen, warum man da nicht auch mal nachguckt, wo eigentlich diese Papiere herkommen und wer das kreiert hat und wer ihnen das verkauft hat und wer damit Gewinn gemacht hat. Und da muss man schon juristisch fragen, ist das nicht belangbar, wenn tatsächlich eine Bank Papiere kreiert, von denen sie weiß, dass sie nichts taugen und Gewinn damit macht, diese Papiere zu verkaufen? Ist das nicht tatsächlich Wirtschaftsbetrug und kann sowas nicht rückverfolgt werden, um das Geld dort reinzuholen? Aber das ist eine andere Frage. Das Juristische soll jetzt sozusagen nicht mein Thema sein. Mein Thema ist, wie produktiv ist eine Wirtschaftsordnung, wo ein exorbitanter Finanzsektor in Schwerpunkten nichts anderes macht als Transaktionen, Geschäfte, die volkswirtschaftlich im besten Falle irrelevant und im schlimmsten Falle richtig schädlich und teuer für die Allgemeinheit werden. Und das ist ja das eigentliche Problem. Und da muss man eben sagen, zum Beispiel, wenn man sich, das ist nicht nur für die USA, das gilt eben auch, und nicht nur für Großbritannien, da ist sowieso so, sondern auch im Euroraum ist der Finanzsektor ja in den letzten 20 Jahren extrem angewachsen. Also er ist extrem groß geworden. Ich habe mal zwei Zahlen verglichen. 1998 war die zusammengefasste Bankbilanz im Euroraum noch bei 220% des Bruttoinlandsprodukts, auch schon hoch genug. 2010 waren es 350%, also das mehr als Dreifache dessen, was in Europa an Gütern und Leistungen produziert wird, bewegen die Banken sozusagen in ihren Computern und in ihren Bilanzen, das mehr als Dreifache. Und nun könnte man ja sagen, ja, wenn der Banksektor so groß ist, müsste ja zumindest ein Problem tatsächlich günstiger sich entwickelt haben, nämlich das Problem der Kreditversorgung der Wirtschaft. Weil wenn die so viel Geld bewegen, müsste es ja eigentlich leichter werden für Unternehmen, auch für kleine und mittlere, sich Kredite zu besorgen. Tatsächlich ist ja das Gegenteil der Fall. Und das ist ja die Absurdität der Entwicklung dieses Finanzsektors, den wir jetzt seit 20, 30 Jahren in diesem Trend erleben, dass auf der einen Seite dieser Finanzsektor unglaublich anschwillt, immer größer wird, immer mehr Geld bewegt und auf der anderen Seite die eigentliche Aufgabe dieses Finanzsektors, nämlich Ersparnisse in Investitionen zu verwandeln, das ist ja sozusagen die klassische volkswirtschaftliche Aufgabe von Banken, diese Aufgabe aber immer weniger wahrgenommen wird. Und das gilt auch nicht erst seit der Krise. Also wir haben ja in der Krise in Deutschland, also 2009, vielfach über die Frage von Kreditklemmen diskutiert. Die Diskussion war viel zu spät. Und die Diskussion hat ja auch nicht zu irgendeinem sinnvollen Ergebnis geführt, sondern es wurde dann irgendwann entschieden, nee, wir haben keine Kreditklemme und es kann alles weitergehen wie bisher. Tatsächlich hätte die Politik es besser wissen können, weil beispielsweise schon die Daten, die man bei der Bundesbank abfragen kann, deutlich anzeigen, dass wir in Deutschland eine verschlechterte Kreditversorgung der Wirtschaft und zwar schon lange vor der Krise haben, und zwar im Trend. Wir haben zum Beispiel zwischen 1999 und 2004 den Tatbestand, dass die privaten Großbanken ihre Kredite gegenüber den Unternehmen, also das klassische Kreditgeschäft, um fast 60 Milliarden Euro zurückgefahren haben. Also die Großbanken, die immer größer wurden, immer mehr Geld bewegt haben, haben insgesamt nominal 60 Milliarden Euro weniger an Krediten an die Wirtschaft gegeben, an die reale Wirtschaft. Was sie stattdessen gemacht haben, ist, andere Banken zu kreditieren, Hedgefonds zu kreditieren, Private Equity Heuschrecken zu kreditieren, also all die Geschäfte zu betreiben, die dann Herrn Ackermann zu grandiosen 25% Eigenkapitalrendite verhelfen. Und das finde ich, und natürlich eben dieses, was noch zum Investmentbanking gehört, Papiere konstruieren. International auf den verschiedensten Ebenen Papiere konstruieren, Indexe konstruieren, mit Papieren handeln, mit Papieren spekulieren, zocken und dabei entsprechende Gewinne machen. Insoweit, wenn man sich diese Zahlen anguckt, dann gibt es noch eine andere, auch finde ich ganz interessante Erhebung, die auch das Gleiche bestätigt. Das ist das sogenannte Mittelstandspanel der KfW. Also die haben ja jedes Jahr so eine Erhebung, wie die Bedingungen im mittelständischen Sektor in Deutschland sind. Und dort ist es auch so, dass die KfW auch schon 2005 festgestellt hat, dass tatsächlich Finanzierungsschwierigkeiten in Deutschland die wichtigste Innovationsbremse bei kleinen und mittleren Unternehmen geworden sind und dass eine klare Zunahme dieser Probleme in den zurückliegenden Jahren konstatiert werden kann. Also schon 2004, 2005 hat die KfW genau dieses Problem analysiert und gesehen. Aber es hat natürlich niemand politisch irgendetwas dagegen getan. Und deswegen auch diese Zahlen zeigen, denke ich, die unglaubliche Heuchelei auch des Bankensektors, wenn sie sich jetzt gegen stärkere Regulierung dadurch wehren, dass sie sagen, ja, dann geben wir gar keine Kredite mehr an die Wirtschaft oder dann können wir viel weniger Kredite. Es ist gerade umgekehrt. Die Deregulierung hat die Kreditversorgung verschlechtert und nicht etwa verbessert. Das heißt, dieser Finanzsektor hat zwar viel mehr Geld, aber er macht mit diesem Geld überwiegend sehr, sehr unsinnige Dinge. Und da muss man auch sagen, Investmentbanking klingt ja irgendwie immer so gut. Investment hat so dieses Begriff Investition. Investmentbanking ist im Grunde das genaue Gegenteil von Investitionsfinanzierung. Investmentbanking heißt Verzicht auf Investitionsfinanzierung und damit eben auch Verzicht darauf, produktive Leistungen zu begünstigen in der Wirtschaft. Das heißt, es ist eine ganz klare antiproduktive Strategie, die dort gemacht wird. Und dass die Deutsche Bank nach wie vor darauf setzt, sieht man zum Beispiel daran, dass es ja dieses Jahr werden angepeilt 10 Milliarden Gewinn von der Deutschen Bank und 7,4 Milliarden von diesen 10 Milliarden sind alleine aus dem Investmentbanking. Das heißt also, der allergrößte Teil der Gewinne stammt aus dieser Quelle und das hat auch eine gewisse Logik, weil man da eben einfach mehr Rendite machen kann, als wenn man kleine Unternehmen kreditiert. Was auch noch zu dieser Frage dazugehört, also es gibt ja auch diese Papierkreation wird ja oft gesagt, das sind sozusagen Finanzinnovationen. Und das muss man tatsächlich mal gegeneinander stellen. Also sie kreditieren nicht mehr, damit es reale Innovationen gibt, sondern sie beschäftigen sich mit sogenannten Finanzinnovationen, zu denen der Ex-Notenbankchef Paul Volcker ja mal, finde ich, sehr zutreffend gesagt hat. Also die einzige sinnvolle Finanzinnovation, die er sieht von den letzten 30 Jahren, war die Erfindung des Geldautomaten. Alles andere ist einfach Nonsens. Alles andere sind Dinge, die nicht nur sozusagen uns in der Krise auf die Füße fallen, sondern es sind auch Dinge, die teilweise sind sie dafür da, solche Papiere, damit Unternehmen Steuern sparen können. Teilweise sind sie dafür da, dass man regulatorische Vorschriften umgeht. Und teilweise sind sie auch einfach nur dazu da, dass irgendwelche Spekulanten miteinander nette Geschäfte machen und sich dabei bereichern. Das heißt, es wird auch ein, und das ist auch zu der Frage Produktivität, es werden natürlich dadurch durch dieses Geschäftsmodell der großen Banken im Finanzsektor werden natürlich auch unglaublich viele volkswirtschaftliche Kapazitäten, Kreativität, geistreiche Erfindungen, alles, was sozusagen Menschen ja können, abgezogen von realen Dingen und auf Geschäfte abgeleitet, die komplett Nonsens sind, die überhaupt niemanden etwas bringen und im schlimmsten Falle sogar sehr, sehr schaden. Und das ist ja eine Größenordnung. Ich meine, das ist eine riesige Industrie, die dort entstanden ist und wie gesagt, auch in Europa, nicht nur in den USA. Und wenn man sich vorstellt, wenn diese viele Kreativität, die dort, das sind ja durchaus Ingenieure, das sind Mathematiker, das sind Physiker, die sich dann sozusagen mit solchen Modellen, die zum Beispiel in diesem Hypothekenboom darüber nachgedacht haben, wie bastle ich Hypothekenpapiere, wo man nicht mehr sieht, was da eigentlich drin ist. Das ist natürlich eine ganz gewaltige kreative Aufgabe. Wenn man sich vorstellt, dass diese geistige Kreativität von Menschen dafür verausgabt worden wäre, stattdessen innovative Technologien, beispielsweise Technologien, die Energiewende befördern oder anderes durchzusetzen oder zu erfinden, dann wären wir garantiert volkswirtschaftlich schon völlig auf einer anderen Stufe. Das heißt, dieses System des Finanzsektors ist nicht nur schädlich, ist nicht nur problematisch, sondern es entzieht der Volkswirtschaft richtig produktive Kapazitäten, die auf ein völliges Nebengleis abgeleitet werden. Und zwar eben in diesen riesigen Bereich, wo man ja auch mehr verdient. Also ein Financial Engineer verdient natürlich viel, viel mehr als ein Ingenieur, der tatsächlich in einem Maschinenbaubetrieb arbeitet. Das heißt, da ist eine völlige falsche Anreizsetzung. Und diese falsche Anreizsetzung ist nicht nur das Ergebnis böser Banker, sondern die hat was mit Eigentumsverhältnissen an diesen Banken zu tun. Und das finde ich den wichtigen Punkt. Weil es ist, das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal versucht auch deutlich zu machen, es ist eben gerade der Trieb nach Höchstrenditen, der Banken genau auf diese Fehlfelder, auf diese misswirtschaftlichen Felder, auf diese unproduktiven Felder hinleitet. Also es ist ja nicht sozusagen die Laune von Herrn Ackermann und nicht die Laune der Bosse von Goldman Sachs und anderen Banken, auch die Commerzbank spielt ja jetzt zumindest über die Dresdner sowieso auf dem Gebiet mit, sondern es ist tatsächlich in den Aktionärsstrukturen, in den Eigentumsverhältnissen ist natürlich auch ein Druck drin, solche Höchstrenditen zu machen. Und das ist ein Druck, den man sich sozusagen dann auch, also den das Management dann exekutiert. Also das soll jetzt nicht als Rechtfertigung für Herrn Ackermann verstanden werden, aber ich finde, man macht sich's auch zu einfach, wenn man einfach nur sagt, ja gut, die haben halt ein falsches Geschäftsmodell, sie sollten lieber ein anderes machen. Sie lassen sich auch nur sehr begrenzt von Regulierung von ihrem Geschäftsmodell abbringen, weil zum Beispiel Deutsche Bank war vorgestern in der Financial Times ein schöner Bericht, hat jetzt zum Beispiel sehr viele Geschäftsfelder außerhalb der Zonen gelegt, die von Basel III erfasst werden. Das heißt, sie verschieben dann einfach bestimmte Geschäfte woanders hin, damit sie eben nicht zum Beispiel die höhere Eigenkapitalunterlegung tatsächlich machen müssen. Und Basel III ist auch schon ein sehr, sehr weich gewaschenes regulatorisches Instrument. Das sagt ja nur, dass sie etwas mehr Eigenkapital vorhalten. Sie gehen dann einfach woanders hin. Das heißt, es hat bei den Banken ganz eindeutig ist belegbar, Renditestreben, das Streben nach Höchstrenditen ist nicht sozusagen etwas, was wirtschaftlich, volkswirtschaftlich sinnvoll ist, also sozusagen der alten Adam Smithschen Verdikt genügt, sozusagen wenn die egoistisch sind, dann profitiert auch die Wirtschaft, sondern das ganze Gegenteil. Es ist ein Ergebnis, was für die Volkswirtschaft negativ ist. Und deswegen meine ich, sollte man bei den Banken, wenn man das so analysiert, eben nicht nur für Regulierung eintreten, sondern tatsächlich auch für andere Eigentumsverhältnisse plus Regulierung. Weil ich glaube, dass man nur dann dieses Geschäftsmodell überwinden kann. Und wenn man sich zum Beispiel Deutschland anguckt, ist es ja auch kein Zufall, dass zum Beispiel Sparkassen und Genossenschaftsbanken ein anderes Geschäftsmodell haben. Weil Sparkassen und Genossenschaftsbanken, also bei den Sparkassen zum Beispiel, ist es ja so, die haben, in der Regel dürfen sie ihre Gewinne gar nicht ausschütten. Damit ist der Anreiz, ihre Gewinne zu machen, gar nicht gegeben. Und das Zweite ist, sie sind durch die Sparkassengesetze in der Regel, es gibt auch schwarze Schafe, aber in der Regel sozusagen schon in ihren, also aufs Gemeinwohl verpflichtet, in ihrem Geschäftsmodell auch auf bestimmte, sozusagen sie sollen eben vor allen Dingen Kreditversorgung sichern, also sie haben auch regulatorische Vorschriften, die genau gewährleisten, dass sie eigentlich das machen, was sie machen sollen. Und ich glaube, dass bei den großen Banken tatsächlich man sagen muss, solange sie in privater Hand sind und als private Aktiengesellschaften organisiert werden, ist das eine Macht, die erstens effiziente Regulierung sogar verhindert. Das haben sie ja gezeigt nach der Finanzkrise. Sie sind machtvoll genug, um Regulierung zu verhindern. Und selbst das bisschen an Regulierung, was es jetzt mehr gibt, können sie sozusagen über internationale Strukturen, die sie haben, spielend umgehen. Und deswegen denke ich, gibt es eigentlich nur eine Schlussfolgerung. Wenn es richtig ist, dass Finanzstabilität ein öffentliches Gut ist, und das meine ich, weil die gesamte Wirtschaft darunter leidet, wenn der Finanzmarkt in Turbulenzen ist. Wenn Finanzstabilität ein öffentliches Gut ist, dann sollten auch die Banken, und zwar vor allem die großen Banken, in öffentlicher Hand sein und dann entsprechenden Regulierungen unterliegen. Nun, gibt es ein Gegenbeispiel, was immer wieder gebracht wird, deswegen muss ich es wenigstens ganz kurz streifen, ich mache es aber nur am Rande, weil ich habe es in meinem Buch ziemlich ausführlich gemacht, nämlich die Landesbanken. Die Landesbanken sind immer das Paradebeispiel, um zu sagen, ja seht, die Staatsbanken waren doch auch nicht besser als die Privaten, die haben da auch gezockt. Das stimmt und es stimmt auch nicht. Es stimmt für die letzte Phase der Landesbanken, nämlich für die Zeit sozusagen vor allen Dingen seit der Jahrtausendwende. Und es stimmt aber vor allem deshalb, weil diese Banken eben nicht einfach nur Staatsbanken waren, sondern weil sich in ihrer Konstitution und in ihrer Verfasstheit Wesentliches geändert hat mit der Jahrtausendwende. Es gab nämlich ein Verfahren in Brüssel, das ihnen die Staatshaftung, also die damalige Anstaltslast und Gewährträgerhaftung genommen hat. Das heißt, diese Staatsbanken waren eigentlich oder sind keine wirklichen Staatsbanken mehr. Sie haben nämlich das verloren, was sogar die großen Privatbanken haben, nämlich die Rückhalt des Staates. Dadurch sind sie fast schon gezwungen gewesen, ein ähnliches Geschäftsmodell zu verfolgen wie die Privaten, weil sie in irgendeiner Form höhere Renditen machen mussten, weil sie auch höhere Zinsen zu zahlen hatten. Und das hat am Ende dazu geführt, natürlich, außerdem wurden sie dereguliert. So, und das zeigt eigentlich nicht, dass Staatseigentum im Bankensektor nichts taugt, sondern es zeigt zweierlei. Dass es auch sozusagen bei Staatseigentum in dem Augenblick, wo die Banken kommerzialisiert und auf Rendite getrimmt werden, genau die gleichen Fehlentwicklungen gibt. Und das Zweite ist, dass natürlich öffentliches Eigentum an Banken nur Sinn hat, wenn es gleichzeitig verbunden wird mit einer strikten Regulierung, die diese Banken wieder in Fesseln legt und sie wirklich darauf verpflichtet, was ihre Aufgabe ist. Das ist völlig klar. Aber ich denke, die Landesbanken taugen in keiner Weise zu dem Argument, also Staatseigentum oder öffentliches Eigentum taugt auch nicht, sondern es ist die Frage, wie das organisiert und dargestellt wird. Also Finanzsektor, finde ich, muss man, wenn man tatsächlich eine produktive Wirtschaftsordnung möchte, gehört dieser essentielle Sektor in die öffentliche Hand und muss dann so reguliert werden, dass er seine eigentliche Aufgabe wieder erfüllt und muss in dem Zusammenhang auch radikal schrumpfen. Also Finanzsektor hat Diener der realen Wirtschaft zu sein und nicht sozusagen der Oberbefehlshaber, der die ganze Wirtschaft nach seiner Nase und seiner Ägide tanzen lässt. So ist es ja jetzt. All die Dinge. All die Dinge, die sozusagen laufen, auch auf den Spekulationsmärkten, sind ja Dinge mit extremsten Rückwirkungen. Sie spekulieren mit Staatsanleihen, sie spekulieren mit Rohstoffen, sie spekulieren mit Lebensmitteln. Das hat unglaubliche Auswirkungen auf die Entwicklung von Wechselkursen, auf die Entwicklung von Inflationsraten, von Preisen, auf eine extreme Volatilität und so weiter. Also das ist meines Erachtens nur aufhebbar, wenn man dort tatsächlich Eigentumsverhältnisse ändert. Kommen wir zu den großen Konzernen, zu den großen Unternehmen. Ich denke, auch bei den großen Unternehmen ist es tatsächlich so, wenn man sich das anguckt, also ich sehe da auch einen erheblichen Unterschied zwischen großen Konzernen, globalen, die sogenannten Global Playern und kleinen und mittleren. Bei den großen ist es überwiegend so, dass man genauso konstatieren kann, dass es dort ein nachlassendes Interesse an den Kernaufgaben eines Unternehmens gibt. Also an Forschung und Innovation, an langfristigen Investitionen, an höchster Qualität, sondern dass auch bei den großen Unternehmen wir zunehmend einen Trend haben, Dinge zu tun, die eigentlich nicht die Aufgabe eines Unternehmens sind, nämlich insbesondere massiv Mittel, die im Unternehmen erwirtschaftet werden, auszuschütten und dadurch zu verpulvern. Und das ist ja im Grunde auch der Kern dieser Shareholder-Value-Doktrin, ist ja nicht nur, dass ich höchste Rendite machen will, als sozusagen ein Manager, der sich dieser Doktrin verpflichtet oder als Eigentümer, der den Druck ausübt, sondern dass ich diese höchsten Renditen eben ausschütte, also nicht dafür nutze, zu finanzieren oder zu forschen, sondern dass ich diese höchsten Gewinne in Dividenden und Aktienrückkäufen eben den Eigentümern quasi zugute geben lasse und diese Mittel dann eben nicht mehr im Unternehmen zur Verfügung habe. Und die Financial Times hat zum Beispiel im Herbst 2010, fand ich sehr zutreffend, in einem kurzen Kommentar festgestellt, das lese ich mal vor, weil es trifft in etwa das, was ich auch so sehe, es ist viel die Rede von der Gier der Banken. Aber in den nicht finanziellen Firmen hat sich längst die gleiche Geisteshaltung durchgesetzt. Es geht um kurzfristigen Gewinn auf Kosten von Forschung, Investitionen und Allgemeinheit. Auf Betreiben der Firmen sind in Deutschland seit den 90er Jahren die Unternehmenssteuersätze in etwa halbiert worden. Doch was haben die Unternehmen außer Ausschüttungen und Übernahmen mit ihren Reichtümern gemacht? Financial Times Deutschland. Und genau das ist, finde ich, ein richtig korrektes Bild der Entwicklungen bei großen Unternehmen, wo wir im Grunde das Gleiche konstatieren müssen. Dieser Trend, maximale Renditen zu machen, Shareholder Value zu machen, ist ein volkswirtschaftlich antiproduktiver und auch anti-innovativer Trend. Weil jedes Geld, was ich ausschütte, habe ich halt nicht mehr im Unternehmen, um dort zu investieren. Und es ist, denke ich, auch kein Zufall, dass beispielsweise in Deutschland die Nettoanlageinvestitionen ja trotz tollem Aufschwung so niedrig sind wie fast noch nie. Also wir haben gegenwärtig in Deutschland Nettoanlageinvestitionen, die unter dem Niveau von 1991 liegen, und zwar nominal, also noch nicht mal die Preissteigerung abgerechnet. Und es wird weniger investiert als 1991 und in allen Folgejahren. Das heißt, Im Grunde seit der Wiedervereinigung überhaupt gemeinsame Daten gemessen wurden, wurde noch nie so wenig investiert in Deutschland wie gegenwärtig. Das gilt auch international. Also es gibt eine Untersuchung der Schweizer Bank UBS, die feststellt, dass der Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben und der Investitionen am Umsatz der 500 größten US-Unternehmen seit Jahren sinkt. Ergebnis sind dann solche Autobauer, die dann sozusagen vom Staat gerettet werden müssen, aber es gilt eben nicht nur für sie. Und es gibt für Deutschland eine Studie des IMK, die ich auch ganz interessant finde, von 2007 ist die schon, und die das genau bestätigt und die wörtlich schreibt und das auch untersetzt empirisch, dass Manager börsennotierter Unternehmen in der Tat in großem Umfang Investitionsprojekte mit sehr hohem diskontierten Nettonutzen unterlassen, weil sie eine negative Reaktion des Aktienmarktes befürchten. Das heißt, die Feststellung, die dort wirklich auch empirisch unterlegt wird, ist, große Aktiengesellschaften investieren auch deshalb weniger, weil das sozusagen vom Aktienmarkt bestraft wird. Weil natürlich ein Aktienrückkauf wesentlich sozusagen stärker dazu beiträgt, dass die Aktienkurse boomen, als ein Unternehmen, das irgendwie langfristige Investitionsstrategien fahren würde. Das würde von den Aktienmärkten eher abgestraft werden. Das ist letztlich auch eine Erklärung dafür, dass wir eben diese gewaltigen Dividendenausschüttungen haben, die ich schon erwähnt habe. Und es ist natürlich auch genauso in dem Kontext jetzt nochmal zu thematisieren, die ganzen Lohndumpingstrategien, die ich vorhin sozusagen von der Arbeitsmarktseite, auch nochmal von der Unternehmensseite. Es ist ja nicht nur so, dass ich dadurch sozusagen die Beschäftigten über Vorteile, Ausbeute schlechter stelle, sondern dieses ganze Leiharbeit, Outsourcing, Scheinselbstständigkeit, Minijobs, das ist ja auch ein Prozess, der durchaus dazu beiträgt, dass in den Unternehmen natürlich auch Professionalität und Erfahrung zerstört wird. Also das ist auch sozusagen neben dem, dass es unsozial ist, ist es auch unproduktiv und uninnovativ. Es ist zum Beispiel kein Zufall, dass gerade Unternehmen, die in Deutschland relativ gut dastehen, das sind diese sogenannten Hidden Champion, also mittelständische Unternehmen, die eine etwas andere Managementstrategie haben, die haben eine durchschnittliche Beschäftigungsdauer von 37 Jahren bei ihren Beschäftigten. Bei den Unternehmen, bei den Großen, sind das inzwischen teilweise unter 2 Jahre. Das heißt, diese ständigen Wechsel sind natürlich, wie gesagt, nicht nur auf den Knochen der Beschäftigten, die immer nur befristete Verhältnisse kriegen und ihr Leben nicht planen können, sondern es ist auch eine unproduktive und uninnovative und gegen Professionalität und Service gerichtete Strategie. Und ich finde, das muss man auch mit thematisieren. Das heißt nicht, dass ich sozusagen das Soziale damit irgendwie relativiere, aber es gehört genauso dazu. Und es rächt sich eben dann auch. Und um diese schwächere Leistung, also es gibt zum Beispiel ein gutes Buch, wo das beschrieben wird. Das hat eine Frau geschrieben, die zumindest auf dem Buchtitel Katharina Weinberger heißt. Die heißt eigentlich anders, das ist eine Managerin, die in solchen Unternehmen gearbeitet hat. Und dieses Buch heißt Kopfzahlparanoia. Und dort beschreibt sie aus der Erfahrung einer Managerin in großen Konzernen die wirklich fatalen Folgewirkungen dieser Entlassungs- und Lohndumpingsstrategien in Richtung Produktivität und Erfahrung. Und sie sagt dort wörtlich, dass es also immer größere weiße Zonen in den Konzernen gäbe, die sich vor allem durch Mangel an Fachwissen und Erfahrung auszeichnen. Also das ist auch ein ganz klarer Beleg dafür, wie gesagt, dass diese Strategie des Lohndumpings auch richtig antiproduktiv sich auswirkt. Und um diese sozusagen ja eigentlich geschwächte Leistung durch Ausschüttungen, durch Lohndumping, diese schwächere Leistung auszugleichen, haben ja die großen Unternehmen vor allen Dingen eine Strategie. Sie machen Unternehmensmonopolie, das heißt, sie setzen auf Übernahmen und auf Marktmacht. Das ist ja auch nicht etwas, was irgendwie sozusagen den klassischen Vorstellungen der Volkswirtschaftslehre entspricht, dass Unternehmen sozusagen dadurch ihre Überlegenheit behaupten, dass sie immer größere Marktanteile sich dazu kaufen. Das ist aber genau das, was tatsächlich stattfindet, wenn man sich anguckt, was international zum Beispiel auch unter der Rubrik Direktinvestition gefasst wird. Sind das überwiegend nicht Investitionen, das sind Übernahmen. Das sind Übernahmen anderer Unternehmen, die es gibt, die eingegliedert werden. Und diese Übernahmen rechnen sich aus zwei Gründen. Einmal, weil man natürlich immer entlassen kann, wenn man übernimmt. Und zweitens, weil man durch größere Marktmacht tatsächlich dann auch eine größere Macht gegenüber Zulieferern und Kunden hat, um ihnen die Konditionen zu diktieren. Das ist ein Prozess, wo die Politik auch mitverantwortlich ist, also zum Beispiel die EU-Binnenmarktliberalisierung, auch die neoliberale Globalisierung hat sozusagen genau für diese Übernahmen und für dieses Wachstum, diese geradezu Mästung von Wirtschaftsmacht das Feld geöffnet. Aber das ist alles eine nicht produktive Strategie, weil es natürlich nicht dazu beiträgt, dass die tatsächlich überlegene Produkte produzieren, sondern dass sie zunehmend weniger in der Notwendigkeit sind, überlegene Produkte zu produzieren und dass sie vor allem dann natürlich nicht nur Märkte beherrschen, sondern auch Politik beherrschen. Das ist ja am Anfang angesprochen worden, weil natürlich diese große Marktmacht, also wenn 1, 2, 4 Unternehmen die Schwerpunkte, die Entwicklung ganzer Branchen bestimmen mit ihren Investitionsentscheidungen, wenn sie die Lebensverhältnisse von Millionen Menschen bestimmen, ist Politik natürlich nicht nur gekauft, sondern auch wirklich abhängig. Also sie ist ja sozusagen, wenn es eine solche Vormacht weniger Unternehmen in bestimmten Bereichen gibt, kann die Politik ihnen fast nicht mehr Paroli bieten. Deswegen ist dieser Trend zur Marktmacht auch wirklich ein Trend, Demokratie vollständig zu erledigen, weil sie Politik in eine völlig abhängige Situation bringt, was noch ergänzt wird dadurch, dass Politiker oft genug korrupt genug sind, sich sozusagen auch freiwillig in diese Abhängigkeit zu begeben. Das will ich jetzt nicht sozusagen beiseite tun, das gehört dazu, aber es ist eben auch eine objektive Erpressbarkeit und eine objektive Abhängigkeit. Und damit wurde im Grunde auch ein ganz wichtiger Punkt ignoriert, der zum Beispiel im deutschen Ordoliberalismus ja eine ganz zentrale Rolle spielte, nämlich die Warnung vor der Entstehung von Wirtschaftsmacht. Und es ist ja so, dass zum Beispiel die FDP, also ich weiß noch, als Rainer Brüderle Wirtschaftsminister war, hatte ich ja immer mit ihm im Ausschuss zu tun, und sozusagen die Ordoliberalen sind ja so die Säulenheiligen, die man dann immer vor sich herträgt. Und auch bei der CDU, also Walter Eucken und andere, werden dann sozusagen so als die großen Überväter ihrer Politik dargestellt. Es stimmt überhaupt nicht. Sie machen das Gegenteil von denen, was eigentlich nach dem Ordoliberalismus geboten gewesen wäre, weil Walter Eucken... Walter Eucken beispielsweise sehr pointiert gewarnt hat von Wirtschaftsmacht, und zwar wirklich mit der Radikalität, dass Eucken gesagt hat, wirtschaftliche Macht lässt sich nicht kontrollieren. Also man kann wirtschaftliche Macht nicht kontrollieren. Man muss entweder verhindern, dass sie entsteht, oder aber es gibt auch keine soziale Marktwirtschaft und keine Demokratie. Also mit der Radikalität hat er das formuliert. Und ich finde, ist gar nicht so abwegig, wenn wir sozusagen heute als Linke oder auch als Menschen, die einfach nur sozusagen sich Gedanken machen, wie das im Lande besser geht, sich solche Dinge auch mal wieder angucken und auch wirklich sagen, die herrschende Politik steht nicht in der Tradition dieser Ordoliberalen, sondern sie macht das komplette Gegenteil dessen, was dort tatsächlich auch gefordert wurde. Und genauso wie ich finde, dass Leistung eben ein Begriff ist, der für Linke nicht einen Missklang haben sollte, genauso finde ich auch der Begriff Wettbewerb. Der ist natürlich durch die EU-Politik furchtbar diskreditiert. Also alles, was die EU macht, läuft immer unter der Rubrik Wettbewerbspolitik, und das ist Deregulierung, Privatisierung und der ganze neoliberale Schmus. Aber wenn man dahinter guckt, ist diese Politik keine Politik, die Wettbewerb stärkt, sondern eine Politik, die Wettbewerb verringert. Einmal eben durch die steigende Marktmacht. Die ganzen Deregulierungen haben eben immer Marktmacht gestärkt und nicht verringert. Und auch die Privatisierungen, wenn man sie anguckt, was die Folge von Privatisierungspolitik ist, ist in der Regel nicht mehr Wettbewerb. Es ist oft genug sogar weniger Wettbewerb. Also zum Beispiel auf dem deutschen Energiemarkt, dass 4 Unternehmen 80% der Stromerzeugung unter ihren Fittichen haben. Das ist auch ein Ergebnis natürlich der Privatisierung vieler Stadtwerke, die dann natürlich von ihnen mit aufgekauft wurden. Das heißt, die Konzentration der Energieversorgung ist durch eine Privatisierungspolitik nicht kleiner geworden, sondern sie ist größer geworden. Und europaweit erst recht, Also es gab nie so wenige Energiekonzerne, die europaweit das Energieangebot quasi unter sich aufgeteilt haben, wie gegenwärtig, infolge von Deregulierung und Privatisierung. Und deswegen finde ich, auch da nehmen wir doch bitte der herrschenden Politik dieses Label Wettbewerb weg. Sie steht nicht für Wettbewerb, sie steht für große Konzerne, die alles dafür tun, Wettbewerb zu verringern und zu unterminieren, weil sie dann natürlich viel, viel komfortabler ihre Profite machen können. Und ganz ähnlich ist es im Wassermarkt zum Beispiel auch. Also der deutsche Wassermarkt ist noch relativ kleinteilig, weil viele Kommunen das wirklich noch in ihren Händen haben. Da, wo privatisiert wird, kommen die großen Wassermultis. Und ich komme aus so einer Kommune Berlin, wo die sozusagen reingekommen sind und wo dadurch die Wasserpreise explodiert sind. Aber mit Wettbewerb hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist ja ein Monopol. Gesundheit, ähnlich. Kommunale Krankenhäuser sind in kommunaler Trägerschaft. Privatisierte Krankenhäuser sind in der Trägerschaft von einer Handvoll 4, 5 großen Krankenhauskonzernen, die sich sozusagen eine goldene Nase mit der Krankheit der Patienten verdienen und die natürlich dann auch das Regiment im Krankenhaus verändern, weil ein Krankenhaus, was vor allem Profit machen soll, das wird eben auch so verwaltet, dass dann die rentablen Kranken von den unrentablen Kranken unterschieden werden und entsprechend auch die Behandlungsergebnisse sind. Und mehr Wettbewerb, also mit Wettbewerb hat das überhaupt nichts zu tun. Also Gesundheitssektor ist sowieso eine Perversion, davon Wettbewerb zu reden. Das erleben wir ja jetzt, wenn einzelne Kassen pleite gehen. Es ist ja nicht so, dass die, die da rausfallen, jetzt plötzlich sozusagen die große Auswahl der verschiedenen Kassen haben, wo sie überall hingehen können und der verschiedenen Versicherungen, sondern zumindest diejenigen, die krank waren vorher, haben überhaupt keine Auswahl, sondern sie werden am besten noch von keiner genommen. Also von Wettbewerb kann in solchen Bereichen keine Rede sein. Und ganz makaber zum Beispiel auch im Finanzsektor, das ist sozusagen das letzte Beispiel, was ich jetzt nochmal bringen wollte, weil es da besonders deutlich ist. Also die private Bankenlobby in Deutschland, die privaten Großbanken, haben ja seit Jahren, eben damals auch mit dem Brüsseler Verfahren, die Landschaft auf dem deutschen Finanzsektor kritisiert, wegen der Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Und sie haben namentlich kritisiert, dass in Deutschland eben wegen dieser Sparkassen und Genossenschaftsbanken die Landschaft so wettbewerbsintensiv ist, dass ihre Margen nicht hoch genug sind. Weil eben diese Sparkassen, die irgendwie sich dann mit 8% oder mit 7% Eigenkapitalrendite begnügen, ihnen natürlich ihre Margen verderben. Und das Perverse dabei ist, das ist überwiegend vergessen worden, aber man sollte es mal wieder in Erinnerung rufen. Also der sogenannte Sachverständigenrat, der finde ich eher oft irgendwie ein Schwachverständigenrat ist, aber in dem Falle auf jeden Fall, hatte 2008, bevor das alles so richtig crashte, ein Gutachten vorgelegt, das im Grunde darauf hinauslief, die Sparkassen ähnlich wie in Italien zu privatisieren. Und ganz klar, sozusagen in Italien war das ja auch so, mit der Privatisierung, das nennt sich dann Konsolidieren, also sprich Zusammenschlüsse zu ermöglichen. Das geht ja jetzt zurzeit bei den Sparkassen nicht. Und sie haben ganz klar begründet, dass diese Konsolidierung des Sparkassensektors, also sprich privatisieren und zusammenschließen, dann bedeuten würde, dass die deutschen Banken eben endlich ähnliche Margen in Deutschland verdienen können wie die italienischen und die britischen, weil sie einfach eine stärkere Marktmacht haben. Also das ist die völlige Perversion sozusagen ihres Pseudo-Anspruchs, sie stehen für Wettbewerb, sie stehen für das ganze Gegenteil. Die deutschen Banken, wenn sie gegen die Sparkassen wettern, wollen nicht mehr Wettbewerb, sondern sie wollen weniger Wettbewerb am deutschen Finanzmarkt haben und ganz ähnlich, wie gesagt, in anderen Bereichen. Was auch ganz klar, finde ich, deutlich ist, das hatte ich vorhin schon gesagt, mit den Investitionen, das sind vor allen Dingen langfristige Investitionen, die unterbleiben. Das erlebt man eben auch im Bereich Privatisierungen sozusagen exemplarisch, dass Bereiche, die privatisiert werden, danach deutlich weniger in langfristige Investitionen stecken als ohne. Oder selbst, es reicht schon wie bei der Deutschen Bahn, dass sie auf Privatisierung getrimmt werden, also dass sie geführt werden, im Grunde schon wie ein privates Unternehmen. Weil auch das, was wir in Deutschland erleben, dass sozusagen, wenn es ein bisschen warm ist im Sommer und wenn es ein bisschen kalt ist im Winter, die Bahn irgendwie nicht mehr fährt, hat ja nichts damit zu tun, dass die Witterung in Deutschland so viel extremer geworden ist als vor 10 oder 20 Jahren. Also die Schweizer Staatsbahn zum Beispiel hat mit viel extremeren Witterungsunbilden zu tun und die ist pünktlich wie gar nichts. Sondern es hat etwas damit zu tun, wie viel investiert wird in die Wartung der Gleise, in die Wartung der Züge, wie viel Personal zum Beispiel auch für Sonderfälle da ist oder ob das eben alles ganz knapp ist. Und das ist, denke ich, auch so ein Beispiel, wenn man das sieht, also gerade langfristige Investitionen unterbleiben, ist übrigens auch was, was Walter Eucken schon aufgegriffen hat als ein Problem. Also er hatte damals gesagt, dass bei privaten Unternehmen Investitionen, die eine längere Amortisationsdauer als 5 Jahre haben, dass die ein Problem sein können. Und das war in einer Unternehmenslandschaft, die wesentlich langfristiger noch orientiert war als die heutige. Insoweit gerade bei elementaren Leistungen der öffentlichen Hand, also Mobilität, Energie, Wasser, Gesundheit, Bildung, finde ich auch hier die Frage, wenn wir über wirtschaftliche Strukturen reden, müssen wir über Eigentum reden, nicht nur über Regelung. Und auch hier ist, denke ich, ganz eindeutig, solche Bereiche gehören einfach nicht in private Hand, weil sie immer bedeuten, dass die Allgemeinheit quasi auch von wenigen Monopolisten abgezockt und ausgebeutet werden kann. Und das ist... im Energiesektor zum Beispiel auch besonders deutlich. Also was macht denn die Energiewende so unglaublich zäh und unglaublich schwer? Das ist ja gar nicht nur der politische Wille, sondern es ist vor allem eben auch die Macht dieser großen Unternehmen, die sich mit allen Mitteln dagegen stemmen. Und wenn die jetzt die Bundesregierung sogar verklagen und versuchen sozusagen da nochmal ihren Profite, die sie seit Jahren schon machen und die sie auch wieder nur mit staatlicher Rückversicherung machen. Also das muss man ja auch sagen. Die Atomtechnologie ist ja ähnlich wie die Banken. Auch die Atomtechnologie rentiert sich nur, weil der Staat immer in der Haftung steht. Das sehen wir in Japan, TEPCO kann die Folgen nicht abtragen, das macht der Staat. Wenn in Deutschland sowas passieren würde, würde es auch der Staat machen müssen, weil diese Unternehmen sich noch nicht mal dafür versichern könnten für einen Atomunfall, weil das wären so exorbitante Versicherungssummen, dass sie gar nicht mehr diese Technologie sinnvoll anbieten können. Das heißt, sie machen deswegen Profit, weil der Staat im Grunde die letzte Rückversicherung gibt. Und sie machen genug Profit, also eine Zahl finde ich schon mal ganz interessant, im Energiesektor zum Beispiel. Die 4 großen Unternehmen haben 2009 24 Milliarden Euro Gewinn gemacht. In den Folgejahren auch nicht weniger, ist jetzt nur sozusagen die Zahl, die mir gerade vorlag. Das heißt, 24 Milliarden, das sind 300 Euro pro Kopf der Bevölkerung. Also jeder von uns hat 300 Euro quasi dafür mitgezahlt, dass diese Unternehmen fette Gewinne machen können. Und da kann man sich mal überlegen, wenn solche Gewinne tatsächlich investiert würden für eine Energiewende und für erneuerbare Energien, wie viel weiter wir längst in diese Richtung hätten sein können, stattdessen wird es sozusagen teilweise für Dividenden und sonstige Dinge verpulvert. Und deswegen auch hier, wenn man Energieversorgung öffentlich organisiert, in öffentlicher Hand, wären die Spielräume tatsächlich auch die Energiepolitik durchzusetzen, die man durchsetzen möchte und die gesellschaftlich eine Mehrheit hat, und wir haben ja gesellschaftlich inzwischen eine Mehrheit gegen Atom, viel, viel größer. Es wird zwar immer gesagt, ja gut, die Franzosen, die haben auch Staatsunternehmen, die machen Atom, aber das ist eine Frage dann sozusagen der gesellschaftlichen Diskussion. Natürlich muss man dann eine Mehrheit auch mobilisieren, die dagegen ist. Aber in dem Augenblick, wo sie da ist, wäre mit einer Energieversorgung in öffentlicher Hand, auch vor allen Dingen einer viel dezentralisierteren Energieversorgung über Stadtwerke, wären natürlich ganz andere Formen der Energieerzeugung sinnvoll. Und das ist zum Beispiel jetzt auch das Problem, wenn wir tatsächlich eine Energiewende bekommen. Wenn sie von den großen 4 geleitet wird, wird das eine ganz andere Energiewende, als wenn sie dezentralisiert zum Beispiel von Stadtwerken organisiert würde, weil die großen 4 natürlich ein Interesse haben. Die großen 4 ein Interesse haben, solche erneuerbaren Energien zu promoten, die eben ein ganz hohes Kapitalminimum voraussetzen, weil da haben sie dann wieder ein Monopol. Das heißt, das sind die Offshore-Windparks, das ist Desertec, das sind also solche Großprojekte, wo sie völlig unbenommen alleine am Platze sind und dann sozusagen wird die Energiewende auch richtig teuer, wenn sie in solchen Formen ist. Man muss zum Beispiel wissen, die Offshore-Windparks, 70% davon sind schon jetzt von den großen 4 sozusagen die Potenziale eingekauft. Das heißt, sie setzen natürlich jetzt schon auf solche Technologien, aber eben die Variante, die dann, wo sie wieder ein Monopol haben, wo sie die Gesellschaft abzocken. Also auch in den Bereichen finde ich öffentliches Eigentum, auch Dezentralisierung wäre deutlich vorteilhafter für die Mehrheit der Gesellschaft. Und hier ist natürlich ein Punkt, das will ich nur kurz anreißen, die Frage des Wie. Viele Kommunen überlegen ja schon, ob sie rekommunalisieren, weil sie einfach auch merken, bei vielen Bereichen, das Privatisieren hat es am Ende sogar viel teurer für sie gemacht. Nun ist das Problem, die Kommunen haben in der Regel kein Geld. Auch der Staat hat nicht viel Geld. Und wir haben es ja zum Beispiel in Baden-Württemberg mit ENBW, das ist sehr, sehr teuer gekauft worden. Das kostet ja die öffentliche Hand. Das heißt, wenn man sehr teuer das kauft, dann hat man am Ende zwar öffentliche Unternehmen oder öffentliche Anteile, aber man muss sehr hohe Preise nehmen, um irgendwie diese riesigen Gelder wieder reinzuholen, die man da verausgabt hat. Und da gibt es eine, finde ich, interessante juristische Debatte, die meines Erachtens leider in den 70er Jahren weitgehend abgebrochen ist und die man vielleicht wieder mal aufnehmen könnte, auch als irgendwie Hinweis für die Juristen, weil das bin ich nur nicht. Es gab bis in die 70er Jahre eine Diskussion darüber, ob man nicht bestimmte Bereiche außer Eigentum setzen kann. Also dass bestimmte Bereiche quasi verfassungsrechtlich nicht Gegenstand privaten Eigentums sein dürfen und dadurch per se sozusagen der öffentlichen Hand unterliegen. Und da geht es um solche Bereiche wie Wasser, Energie, zumindest in Größenordnung. Also geht es nicht um die Solaranlage auf dem Hausdach, das ist völlig klar, aber sozusagen die ab einer bestimmten Größenordnung. Und das ist damals begründet worden von Juristen eigentlich mit einem sehr plausiblen Umstand. Die haben nämlich gesagt, wenn etwas außer Eigentum gesetzt wird, dann ergeben sich auch keine Entschädigungsansprüche. Und das würde nämlich genau, wenn die Bundesregierung jetzt sagt, wir können ja nicht schneller Energiewende machen, weil dann klagen die uns eine Entschädigung ein, das ist durchaus nicht auszuschließen, dass sie das machen, wäre das zum Beispiel ein juristischer Schritt, der das tatsächlich ausschließen würde. Das ist etwas, was, wie gesagt, in Anfangszeiten der Bundesrepublik ja relativ lebendig war. Also es gibt ja durchaus in Landesverfassungen, also die Rheinland-Pfälzische kenne ich jetzt nicht so genau, aber zum Beispiel in der des Saarlandes gibt es einen Artikel 52, ist das glaube ich, wo klar gesagt wird, bestimmte Bereiche, also Monopolunternehmen, dürfen nicht Gegenstand privaten Eigentums sein. Also da ist zumindest in der Landesverfassung so eine Rubrik verankert. Und die damaligen Juristen haben das im Grunde so begründet, dass sie einen Rückverweis genommen haben auf die Abschaffung der Sklaverei. Das scheint ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, ich glaube aber, es ist es gar nicht. Also es war zum Beispiel ja so, solange in den USA Sklaverei erlaubt war, war das völlig selbstverständlich, dass Menschen Gegenstand privaten Eigentums sein durften, nämlich die Sklaven. In dem Augenblick, wo die Sklaverei abgeschafft wurde, wurde damals in den USA ja auch jegliche Entschädigung ehemaliger Sklavenhalter verboten, mit dem Argument, Menschen dürfen einfach nicht Gegenstand privaten Eigentums sein. Das ist für uns heute völlig selbstverständlich. Aber warum ist es selbstverständlicher, dass Menschen nicht Gegenstand privaten Eigentums sein dürfen, aber wirtschaftliche Monopole, die im Grunde auch eine Machtposition gegenüber dann Millionen Menschen verbürgen, dürfen Gegenstand privaten Eigentums sein? Also das finde ich eine Diskussion, die man durchaus mal wieder führen und aufgreifen sollte. Und das wäre tatsächlich auch ein verfassungsrechtlicher Weg, eben wie gesagt, Kommunen nicht in riesige Schulden zu stürzen, wenn sie bestimmte Bereiche wieder in kommunale Verwaltung zurückholen. Letzter Punkt. Dann bin ich auch wirklich gleich am Ende, weil ich habe Sie jetzt schon ganz schön gepeinigt bei dieser Wärme. Aber das will ich trotzdem kurz noch ansprechen. Das ist die Wirtschaftsverfassung großer Unternehmen, die kommerzielle Unternehmen sind. Also jetzt nicht Unternehmen, wie gesagt, der sogenannten Daseinsvorsorge, also was ich eben behandelt habe, Grundbedürfnisse, sondern sozusagen große kommerzielle Unternehmen, Autobauer und so weiter. Auch da ist es, denke ich, da habe ich am Anfang kurz was dazu gesagt, natürlich auch die Eigentumsverfassung, die diese irren Managementstrategien in Richtung Shareholder Value im Grunde mit bedingt, weil das ist nicht nur eine Frage der Manager, die sind zwar auch geködert, zum Beispiel durch Aktienoptionen, dadurch verinnerlichen sie die Logik des Aktienmarktes, aber es ist auch spätestens, seit es im Grunde der Finanzmarkt so aufgeschwollen ist, dass ganze Unternehmen Gegenstand von Handel sein können, also ganze Unternehmen übernommen werden können. Spätestens seit dem Zeitpunkt ist es natürlich sogar tatsächlich nachvollziehbar, dass das Management eines Unternehmens den Aktienwert als eine ziemlich gewichtige Größe ihrer Managemententscheidung beachten muss, weil wenn der Aktienwert fällt, dann kann das Unternehmen übernommen werden, dann werden in der Regel die Manager meistens noch mit dem goldenen Handschlag ausgetauscht und die Beschäftigten entsprechend oder viele zumindest dann entlassen. Das heißt, in dem Augenblick, wo Unternehmen Börsengesellschaften sind und handelbar geworden sind und in dem es tatsächlich auch Institutionen gibt, die so viel Geld haben, das sind ja auch große Private Equity Heuschrecken und andere oder auch andere Unternehmen, die so viel Geld haben, ein ganzes Unternehmen kaufen zu können, in dem Augenblick ist tatsächlich der Umstand, dass sich Unternehmensmanager auf den Aktienmarkt und auf den Börsenkurs fixieren in ihrer Managemententscheidung, nicht völlig irrational und auch nicht nur sozusagen korrupt, sondern tatsächlich in diesen Gegebenheiten verankert. Und deswegen meine ich, dass auch diese Verfasstheit von großen Unternehmen, dass sie eben handelbare Einheiten auf dem Aktienmarkt werden, wo sie auch als Ganze gekauft und verkauft werden können. Tatsächlich der Hintergrund dafür ist, dass eine so irre Managementphilosophie wie der Shareholder Value sich überhaupt durchsetzen konnte. Also dass sozusagen dadurch eben an ganz kurzfristigen Aktienausschlägen orientierte Unternehmensführung die dominante geworden ist bei großen Unternehmen. Das ist ja das. So, und dazu kommt dann wieder, wie vorhin bei den Politikern, es ist nicht nur Druck, es ist oft auch Lust, weil die Unternehmensführer und die Manager dafür ja auch tüchtig belohnt werden. Aber auch hier, meine ich, ist eben schon die Frage, dass man gucken muss, ob wir nicht eine andere Eigentumsstruktur und andere sozusagen Unternehmensverfassung bei den großen Unternehmen bräuchten. Bei Familienunternehmen ist es ein bisschen anders. Theoretisch könnten die andere Prioritäten setzen. Praktisch ist es aber so, dass die sich im Grunde an der Rendite-Benchmark der großen Aktiengesellschaften orientieren. Das heißt, es geht da ganz ähnlich zu. Das hat ja was damit zu tun, dass die eben auch ihr Geld woanders anlegen könnten und die Unternehmen ja auch an Private Equity High verkaufen können. Machen sie auch oft genug. Wenn man sich die Unternehmensverfassung anguckt, glaube ich, muss man auch konstatieren, dass ein ganz elementares Prinzip, was zumindest für Walter Eucken ein Zentralprinzip der Wirtschaft war, nämlich das Prinzip Haftung, in der heutigen Unternehmensverfassung nicht realisiert ist. Und zwar nicht nur deswegen, wegen dem Umstand, den ich schon ein paar Mal angesprochen habe, weil der Staat im Grunde sozusagen das Risiko der großen Kapitaleigner erheblich mindert, weil er immer wieder reingeht, sondern auch im Verhältnis Belegschaft, Eigentümer und Manager ist das Prinzip Haftung außer Kraft gesetzt. Weil Haftung bedeutet ja, also in der Formulierung von Eucken, wer den Nutzen hat, muss auch den Schaden tragen. Wenn man sich die Unternehmensverfassung heute anguckt, ist es so, dass tatsächlich die den größten Schaden haben, wenn ein Unternehmen den Bach runtergeht oder es einem Unternehmen schlecht geht, das sind ganz eindeutig die Beschäftigten. Weil die Beschäftigten verlieren ihre soziale Existenz, wenn es dem Unternehmen schlecht geht, weil sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Das ist meistens das Einzige, was sie haben. Umgekehrt, was verlieren die Eigentümer, was verlieren die Manager? Die Manager verlieren gut auch ihren Job, klar, wenn das Unternehmen sehr schlecht geht. Meistens wird dieser Jobverlust mit einem goldenen Handschlag versüßt und sie gehen dann zum nächsten Unternehmen. Die Eigentümer verlieren, wenn das Unternehmen wirklich pleite ist, ihr eingesetztes Kapital. Meistens haben sie noch genug anderes. Klassisches Beispiel, wenn man das nehmen will, Arcandor Karstadt, Mittelhoff, der Manager, der das im Grunde nach unten gewirtschaftet hat, hat längst wieder seine neuen Verträge, verdient schon wieder Millionen. Schickedanz, die Haupteigentümerin, hat sozusagen zwar in der Bild-Zeitung sich ausgeweint, aber wie sich inzwischen herausgestellt hat, hat auch sie ihre Millionen auf der sicheren Seite. Das heißt, beide nicht in Gefahr, zum Jobcenter gehen zu müssen und Hartz IV zu beantragen. Ganz anders viele ehemalige quasi beschäftigte Verkäuferinnen aus dem Unternehmen, die entlassen wurden, die auf direktem Wege sozusagen ins Hartz IV geschickt wurden, wenn sie nicht irgendwo einen neuen Job bekommen. Das heißt ganz klar, wenn es schlecht geht im Unternehmen, sind die Beschäftigten die Hauptleidtragenden. Wenn es den Unternehmen gut geht, ist zwar für die Beschäftigten in der Regel ihr Arbeitsplatz sicherer, das stimmt schon, aber wir haben ja vorhin mit den Zahlen, sagen wir so, das Absahnen, der Hauptgewinn, der geht eben nicht an die Beschäftigten, sondern er geht an die Eigentümer. Und das Hauptproblem noch dazu, die entscheiden über die Investitionsstrategien, die entscheiden über die Dinge, die am Ende ja auch dafür ausschlaggebend sind, ob es dem Unternehmen gut oder schlecht geht, das sind nicht die Beschäftigten, sondern die Manager und die Eigentümer. Das heißt, es entscheiden andere als die wirklich bluten, wenn es schlecht geht. Und das ist eine Unternehmensverfassung, wo man sagen muss, da ist das Prinzip Haftung außer Kraft gesetzt und auch das Prinzip, dass diejenigen entscheiden sollen, die am ehesten mit dem Unternehmen verbunden sind. Das sind die Beschäftigten. Und deswegen meine ich, wenn man, es wäre eine wesentlich produktivere Unternehmensverfassung tatsächlich, wenn man eben die Belegschaften selber als Eigentümer ihrer Unternehmen auch über die Unternehmensentwicklung entscheiden ließe. Weil das würde bedeuten, dass wirklich die entscheiden, die vor allen Dingen auch ein Interesse am langfristigen Wachstum haben. Die haben kein Interesse daran, Unternehmenssubstanz zu verpulvern. Und sie haben kein Interesse daran, kurzfristige Entscheidungen zu fällen, die nachher langfristig ihre Arbeitsplätze gefährden. Sondern sie hätten tatsächlich ein Interesse, eine langfristige an Entwicklung dieses Unternehmens abzusichern, vor allem dann, wenn solches Belegschaftseigentum, solche Modelle gibt es ja, habe das auch versucht in meinem Buch ein bisschen zu entwickeln, so organisiert wäre, dass dieses Belegschaftseigentum a. unveräußerlich ist, also nicht den einzelnen quasi Mitarbeitern zum Kleinkapitalisten macht, der dann irgendwie auch seinen Aktienwert vermehrt, sondern unveräußerlich und b. es keine Gewinnausschüttung geben darf. Das hätte einen erheblichen Vorteil, einmal dafür, dass die Unternehmen viel mehr Geld dafür hätten zu investieren, weil das ist ähnlich wie bei den Sparkassen, wenn man nichts ausschütten kann, muss man das Geld, was als Gewinn erwirtschaftet wird, investieren und b, gar nicht das Interesse besteht, exorbitante Gewinne zu machen. Weil wenn man sie nicht ausschütten kann, hat man eigentlich nur einen Anreiz, so viel zu gewinnen zu machen, dass man das hat, was man braucht zum Investieren und vielleicht noch ein gewisses Polster, mehr nicht. Das heißt, eine solche... Und deswegen finde ich, wir sollten auch in der politischen Diskussion Fragen wie die der Unternehmensverfassung und der Eigentumsstrukturen, die sehr, sehr viel auch damit zu tun haben, wie natürlich auch Politik sich stellt. Also auch die Abhängigkeit von bestimmten Vermögensinteressen, von bestimmten Eigentümerinteressen, von bestimmten Renditeinteressen wäre dann natürlich auch nicht mehr gegeben, wenn die Belegschaften die Haupteigentümer der großen Unternehmen sind. Das heißt, es wäre auch ein Schritt in Richtung Demokratie, einerseits in der Wirtschaft selber, die mitentscheiden oder entscheiden können, was über die Mitbestimmung eben in der Regel nicht gewährleistet ist, tatsächlich auch die Unternehmensentwicklung und nicht nur soziale Belange und zweitens eben auch ein Weg zu größerer Unabhängigkeit der politischen Kräfte. Und es würde übrigens auch einen urliberalen Anspruch, den schon John Locke formuliert hat, einlösen, nämlich dass Eigentum durch Arbeit entsteht. Das ist ja sozusagen von der Tradition gar nicht links, sondern das war eigentlich der Urliberalismus, war im Grunde dieses produktives Eigentum soll durch Arbeit entstehen und nicht durch ererbtes Vermögen. Und das ist etwas, was man in der heutigen Unternehmensverfassung nicht mehr eingelöst hat, das aber mit einer solchen Belegschaftseigentumsverfassung eingelöst würde. Wie man da hinkommt, habe ich im Buch ein paar Vorschläge gemacht, darüber kann man sicherlich noch diskutieren. Also die Idee wäre zum Beispiel mit einer ziemlich hohen Besteuerung von Erbschaften und Vermögen, allerdings nicht Besteuerung, die dann an den Staat abzuführen ist, sondern die bei Betriebsvermögen eben in unveräußerliches Belegschaftseigentum verwandelt wird. Tatsächlich einen solchen Trend dann auch in eine solche Veränderung in der Unternehmenslandschaft. Ich denke, das wäre ein Weg, der eine produktivere Wirtschaftsordnung, deutlich produktivere, deutlich innovativere, als wir sie heute haben, auch eine deutlich dezentralisiertere, weil dann kann man nämlich auch entflechten, sollte man auch entflechten, hat man auch tatsächlich mehr Anreiz für tatsächliche Leistungen und Qualitätsprodukte. Es gäbe dann auch kein Interesse mehr an Verlagerungen in Billiglohnzonen. Also die Belegschaft müsste ja verrückt sein, wenn sie sozusagen ihr Unternehmen selber, wenn es ihnen gehört, und jetzt würde sie sozusagen sie selber entlassen und in eine Billiglohnzone gehen. Also auch diese Erpressbarkeit fiele weg. Die Frage Leiharbeit würde sich dann wahrscheinlich auch nicht stellen. Das heißt, das wäre der Weg in eine wirkliche Leistungsgesellschaft in einem ehrlichen Sinne, in einem tatsächlichen Sinne. Und in diesem Sinne, ja, würde ich jetzt auch schließen. Danke.